Eine moderne Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Doch etwas ist faul in unserem Land. Unternehmen kämpfen ums Überleben, Menschen um ihre Perspektiven. Und irgendwie ist das Vertrauen in die Zukunft am Schwinden. Sprechen Sie denn noch offen über die Entwicklung in unserer Gesellschaft? Oder bleibt Ihnen der Klartext im vertrauten Kreis stecken? Es wird Zeit, dass wir unsere Stimme erheben und unser Land wieder an seine Stärken erinnern. Eigenverantwortung, Initiative und Tatkraft. Deutschland war einst Vorreiter durch Innovationskraft und ein starkes Wirtschaftswunder. Lassen Sie uns diesen Geist wiederbeleben. Dazu habe ich mein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel Aufstand der Leistungsträger, warum wir jetzt mutig für Freiheit und Wohlstand die Stimme erheben müssen. Für eine bessere Zukunft werden Sie aktiv. Die Zukunft beginnt mit Ihnen. Vielleicht haben Sie es ja Lust zu lesen. Es ist als gedruckte Ausgabe und E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und nun zur neuen Episode von Mutmenschen. Herzlich willkommen beim Podcast Mutmenschen. Heute habe ich einen besonderen Unternehmer zu Gast, nämlich einen Unternehmer, der von Hause aus eigentlich auch Journalist ist und in einer Branche ist, die vielleicht nicht jeder als Wachstumsbranche wahrnimmt, aber eine sehr mutige Geschichte hat. Nikolaus Förster, schön, dass Sie heute hier sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Unternehmer und Journalist, wenn Sie an die letzte Woche denken, was war denn der anstrengendste Moment, den Sie letzte Woche hatten?
Oh Gott, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich habe letzte Woche einen KI-Workshop gegeben in Berlin und das war schon sehr cool. Das war gar nicht so anstrengend, aber eben sehr herausfordernd, weil wir machen ja seit ein paar Jahren sehr viele KI-Sachen, vermitteln KI und werden auch immer wieder auch gebeten, in die Firmen reinzugehen. Und das ist schon sehr spannend zu gucken, was die Leute eigentlich alles für Wünsche haben. Und da geht es halt nicht nur um so ein bisschen mit ChatGPT rummachen, sondern irgendwie nochmal einen Schritt tiefer. Und in dem Moment war es ganz spannend, weil plötzlich klar wurde, ups, das Geschäftsmodell als solches steht ja zur Disposition. Es geht nicht nur darum, dass die KI sozusagen meinen Alltag erleichtern kann, sondern wenn ich ernst nehme, was ich hier gerade erlebe mit meinem Team zusammen, wie wir KI einsetzen, kann das sein, dass unser gesamtes Geschäftsmodell, da ging es um das Thema Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien, ne, dass da sich viel verändert. So, und das ist nicht schon spannend, dann sowas mitzuerleben. Und dann ist man als Unternehmer, als Herausgeber von Impulse, ist man eben auch in einer ganz interessanten Situation, ne? Weil man vermittelt Inhalte, man hat das ganze Wissen von ganz, ganz vielen Mittelständlern und zugleich erlebt man Firmen, also real-time, mit offenem Herzen quasi, die gerade Aha-Momente haben, denken, okay, krass, was hier gerade passiert, wird alles verändern. Und zwar nicht nur die Erkenntnis für den Geschäftsführer in dem Moment, sondern für das gesamte Team. So, das ist halt wie so eine Operation auf offenem Herzen. Und das finde ich sehr, weiß nicht, ob es anstrengend ist, ich finde es sehr spannend, die Leute zu begleiten dabei, weil ich habe ja auch nicht die Antworten, ne? Aber natürlich kann ich vieles sehen, was um mich herum passiert, Leuten Impulse, wie es auch so heißt, geben. Aber das sind halt wirklich interessante Momente.
Ich war vor 2 Wochen an einer Universität und hatte einen Austausch mit rund 40 Studenten. Und es war ein offenes Format, das heißt, wir haben uns ausgetauscht, es gab viele Fragen, gab Impulse von mir. Und als ich gefragt habe, was ist denn ein Thema, was euch ganz tief innerlich bewegt und beschäftigt, da offenbarte dann einer, dass er Angst hat vor seiner beruflichen Zukunft aufgrund von künstlicher Intelligenz. Und das ist so heftig, dass er da wirklich schon manchmal panikartige Anfälle hat. Der Junge war jetzt nicht schlecht, er war ein helles Köpfchen, auch gute akademische Leistung, trotzdem hat ihn Angst umgetrieben. Und das wird ja sicherlich nicht nur ihm so gehen, sondern vielen Menschen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Kollegen, die Sie da in Ihrem Workshop hatten, ja auch nicht voller Freude waren. Oh super, unser Geschäftsmodell kollabiert hier gerade unter unseren Händen. Wenn Sie an so künstliche Intelligenz denken und Sie beschäftigen sich ja recht intensiv damit und machen viele Workshops auch zu diesem Thema, sehen Sie denn darin eine Bedrohung für vielleicht sogar auch den unternehmerischen Geist, weil es ja irgendwie auch bequem macht, wenn man die KI alles fragen kann und dann soll die KI, wenn sie ein Problem aufzeigt, vielleicht auch eine Lösung geben? Oder ist es
eher eine Chance und eine Möglichkeit zur kreativen Entfaltung. Was spüren Sie denn bei den Menschen? Überwiegt eher die Sorge, die Angst, die Lähmung, die Bequemlichkeit oder führt es die Menschen eher in neue Potenziale, dass sie auf einmal Dinge aus sich freisetzen, die sie so vorher nicht erkannt hatten?
Es ist wie immer, die Spreu trennt sich von Weizen. Das war auch in der Pandemie so mit Corona. Die einen sind sozusagen in sich versunken, haben nach dem Start gerufen, die anderen haben sich völlig neu erfunden, neue Geschäftsmodelle entwickelt. Und das erlebe ich jetzt genauso bei KI. Viele sind immer noch nicht dabei, denken immer noch, dass irgendwas, ja, mal gucken, was da passiert. Und andere sind mit Feuer und Flamme dabei und nutzen das, um kreativ zu werden. Also ich selbst sehe es als einen riesen Schub für uns als Unternehmer. Ich glaube, das ist die wichtigste Entwicklung seit den letzten 50 Jahren. Das wird alles völlig verändern. Und mein Anspruch ist, mit Impulse diese Unternehmer dabei zu begleiten. Also Impulse hat 1980, als es losging, das Faxgerät erklärt. Was ein Faxgerät, was eine EV-Anlage. Also man hat, ne, damals gab es noch kein Internet und gar nichts. Man hat quasi immer versucht, Mittelständler zu begleiten bei dem, was in der Gesellschaft oder auch technologisch passiert. Das ist jetzt auch so. Und deswegen, ich erlebe alles. Ich erlebe Trägheit, Bequemlichkeit. Ich erlebe Unternehmer, die die Augen verschließen vor dem, was passiert, weil sie im Innersten vielleicht ahnen, dass es im Kern ihr Geschäftsmodell treffen wird. Und ich erlebe Unternehmer, die völlig neu anfangen oder sich ganz neu erfinden. Also deswegen ist immer das Spektrum. Was wir beim Impulse vermitteln wollen, ist eigentlich eine Lust darauf, zu sagen, das ist passiert, es wird auch nicht weggehen, sondern je besser ihr euch auskennt, je tiefer ihr einsteigt, desto mehr Chancen habt ihr. Also wie immer, es passiert etwas und die Haltung ist nicht die Haltung, oh Gott, Gott, schlimm, sondern lass das ergreifen. Der Slogan von Impulse lautet ja, mach es. Ne? Nicht irgendwie, lass mal nachdenken, oh Gott, wie schlimm, sondern der lautet, mach es. Also wirklich die Aufforderung, Dinge in die Hand zu nehmen, nach vorne zu gehen, und das gilt auch für den Bereich Künstliche Intelligenz.
Ja, der Wandel ist ja schnell und scharf, er passiert einem und dann, so wie Sie sagen, ist es ja eine Frage von, wie man drauf reagiert. Entweder lässt man sich dann, ich formuliere es mal platt, vom Wandel verprügeln und ist als Opfer regungslos und erträgt es einfach, oder man guckt halt, wie man Wege findet. Und Stichwort Wege finden, das haben Sie ja selber auch bewiesen. Impulse, Sie haben es ja auch schon anklingen lassen, ist ja, wenn man es ganz einfach formuliert, ein Magazin gewesen und Sie waren dort angestellt. Erzählen Sie doch mal die Urversion von Impulse, weil die sieht oder sah ja völlig anders aus als das, was es heute ist. Aber gucken wir uns erstmal an, was war denn die Keimzelle? Sie sind ja, sage ich mal, damals in diesem Magazin gewesen, aber erzählen Sie mal, was war denn Impulse damals und was haben Sie dort gemacht?
Also als es losging, da war ich nicht dabei, das war 1980, da war Impulse ein reines Printmagazin und das Kalkül des Verlags, damals Grun und Jahr in Hamburg, war, wir brauchen ein Magazin nicht für die angestellten Manager, sondern für die Unternehmer, für die richtig eine Firma besitzen, sie führen. Und es gibt ein schönes Bild damals von Johannes Groß, dem Herausgeber, nämlich Robinson Crusoe. Und er hat damals gesagt, eigentlich ist Robinson Crusoe das Urbild des Unternehmers. Der wird vom Schiff gespült, kommt auf eine einsame Insel und muss irgendwie überleben. Ja, aber wie denn? Ja, also keiner weiß, wie geht denn das eigentlich, wenn ich auf eine Insel gespült werde? Und dieses Gefühl des Überlebens müssen, des Kämpfen müssen, das ist sozusagen 1980 der Ursprung gewesen von Impulse, zu sagen, wir brauchen für diese kleineren Unternehmer, die kein Lobby haben. Die Verbände gucken auf die Großen, die Politik guckt auf die Großen, die Medien gucken auf die Großen. Für diese kleinen Unternehmen, die ja den Großteil der Wirtschaft ausmachen, für die brauchen wir ein eigenes Magazin. Damals war es ein Magazin und das war der Ursprungspunkt. Ich selbst bin dazu gestoßen erst 2009 wurde ich Chefredakteur. Und damals war es ein Printmagazin mit einer Website und also eigentlich muss man sagen, sehr etabliert, eines der ganz großen Namen in Deutschland, was Wirtschaftsjournalismus angeht. Ich wurde Chefredakteur. Ich gehörte zu den Wirtschaftsmedien von Grun und Jahr. Wir hatten 350 Wirtschaftsjournalisten damals. Es war die Verbindung von der Financial Times Deutschland, die ich zur Jahrtausendwende mitentwickelt hatte. Kapital als Wirtschaftsmagazin, Impulse als Unternehmermagazin, Börse Online als Anlegermagazin. Und wir hatten noch Business Punk gegründet. Das heißt, es gab irgendwie 5 Titel, 350 Journalisten. Und damals war das noch das alte traditionelle Geschäftsmodell. Es gibt ein Printmagazin mit Websites. Man versucht Reichweite zu verkaufen, also möglichst viele Leser zu gewinnen, Print und digital. Und dann ist eben die Erlösquelle war damals vor allen Dingen Anzeigenerlöse. Printerlöse, also Anzeigen in Magazinen, in Zeitungen und das gleiche auch digital. Also das war sozusagen der Ausgangspunkt. Und dann gab es halt immer wieder mal große Medienkrisen und eine der großen Krisen war 2012 und damals hat dann Grunert ja entschieden, die gesamte Wirtschaftsmediengruppe, also über 300 Leute zu entlassen, zu schließen, die Financial Times Deutschland zu schließen und ich habe damals im Zuge dessen entschieden, als Chefredakteur, das gab es noch nie in Deutschland, Impulse herauszukaufen aus dem Konzern und ein eigenes Unternehmen zu gründen.
Das, was Sie da beschreiben, ist ja zumindest artverwandt mit dem, was Ihr Kunde in Berlin vielleicht erlebt hat, dass Geschäftsmodelle erodieren, nicht mehr so gut laufen. Man sieht die Fälle davonschwimmen, vielleicht geht es irgendwie noch so ein bisschen gut, aber wenn man ganz ehrlich ist und ein bisschen Fantasie in die Zukunft entwickelt, dann ist auf diesem Dinosaurier irgendwie ja kein Rennen mehr zu gewinnen, sondern ist eher ein absterbendes, ein aussterbendes Vehikel. Und wenn die Leute weniger lesen, keine Lust mehr auf Magazine haben, dadurch Anzeigenkunden schwimmen, das Geld weggeht, dann spürt man ja auch, wie eine Schlinge sich um den Hals legt. Das heißt, Angst kommt als sehr starke Emotion, vielleicht sogar Überlebensangst, Sorgen um den Arbeitsplatz und so weiter. Woran haben Sie denn gespürt, dass es jetzt richtig ist, nicht das sinkende Schiff zu verlassen? Weil wenn ein Schiff droht zu sinken, dann hauen ja meistens die Besten als erstes ab. Und dass Sie dann gesagt haben, nee, ich bleibe nicht nur auf der Brücke, sondern ich kaufe jetzt dieses Schiff, ich übernehme das und riskiere sozusagen nicht nur, dass ich meine Zeit verplemper, sondern ich vermute es mal, haben Sie ja wahrscheinlich auch Schulden aufgenommen, um den Kaufpreis zu zahlen, weil geschenkt haben Sie es ja sicherlich nicht bekommen. Was war dieser Moment? Was ist da in Ihrem Kopf losgegangen, dass Sie das sinkende Schiff eben nicht verlassen, sondern jetzt den Besitz übernehmen und damit ins volle Risiko gehen?
Ja, vielleicht vorab, warum sind überhaupt Menschen auf dem Schiff? Weil es ihnen zu gut ging. Also die Verlagsbranche ist deswegen ins Aus manövriert worden, weil die Schiffskapitäne zu viel Geld verdient haben, es ihnen zu gut ging über Jahrzehnte hinweg. Und wenn man quasi gewöhnt hat an ein Geschäftsmodell, das funktioniert hat, ist es ganz, ganz schwer, davon Abstand zu gewinnen. Deswegen, die meisten haben einfach weitergemacht, hatten gute Gehälter und haben weitergemacht. So, und aus einer Bequemlichkeit heraus zu sagen, nee, wir machen was ganz anderes, was Neues, ist sehr, sehr schwierig. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich bin ja ein völliger Quereinsteiger. Ich habe keine Ahnung von Wirtschaft gehabt. Ja? Null, nichts. Ich habe promoviert in Literaturwissenschaften, in Kunstgeschichte, in Musikwissenschaften. Ich weiß noch mal, als ich 1999 in das Entwicklungsteam der Financial Times Deutschland ging, da gab es ein Bewerbungsgespräch und ich wurde gefragt, Herr Förster, wie bewerten Sie die Compliance von BMW? Und ich hatte keine Ahnung, was Compliance ist. Ja. Und ich musste mich irgendwie da durchlavieren, weil wenn man irgendwie promovierter Geistwissenschaftler ist und Compliance, es gab damals noch nicht den Enron-Skandal und all diese Skandale, die dann kamen nach der Jahrtausendwende, die gab es einfach noch nicht. Das heißt, es war für mich eine völlig fremde Welt. Ich habe Wirtschaft wie eine Sprache gelernt. In dem ersten Urlaub damals, nach der Jahrtausendwende, habe ich ein Buch mitgenommen nach Kreta. Und das Buch hieß, wie liest man den Wirtschaftsteil einer Tageszeitung? Ich hatte keine Ahnung. Das heißt, ich habe quasi...
Wie liest man ihn?
Naja, was ist eigentlich Börse? Was ist eine Anleihe? Was ist eigentlich nochmal eine Aktie? Was ist eine Rezession? Was ist eine... Also alles, jeder Begriff, es sind Fremdsprachen. Ich habe damals wirklich Wirtschaft wie eine Sprache gelernt. Ich wurde dann relativ schnell, ich war Reporter, ich wurde Kommentarchef der Financial Times Deutschland und als Kommentarchef muss man halt jeden Tag sich mit allen Themen auskennen. Geht ja gar nicht. Das heißt, man muss extrem schnell in die Themen reinspringen und deswegen habe ich das damals wie eine Sprache gelernt. So, das ist sozusagen ein Nachteil oder auch ein Vorteil, wenn man von außen reinkommt, keine Ahnung hat, sich reinfuchst, dann ist man eben nicht so tief in den normalen, routinierten Gedanken drin, die alle anderen haben. Und deswegen glaube ich, einer meiner Vorteile war, und das ist halt die Antwort auf die Frage, warum ich das gemacht habe, dass ich mich loslösen konnte von all den Traditionen. weil ich einen anderen Blick hatte. So. Also als Geisteswissenschaftler, ich war immer extrem neugierig, ich habe immer mein ganzes Geld nur in Literatur gesteckt und hatte deswegen vielleicht einen anderen Horizont oder andere Lust, was zu machen. Und dazu kam, das eine ist die Angst, aber eben auch die Freude, die Lust auf der anderen Seite, nämlich die Lust zu sehen, was ich als Chefredakteur damals für ein Team aufgebaut habe, wie wir das Magazin verändert haben und vor allen Dingen aber auch den Kontakt mit Unternehmern. Ich hatte als Chefredakteur von Impulse jeden Tag Kontakt zu fantastischen Unternehmern. So, und dann mitzuerleben, wie die Unternehmen führen, wie die aufbauen, wie die wachsen, was für Ideen die haben, ist sehr, sehr inspirierend. Das heißt, für mich war es nicht nur Sterbensmodell Verlagsbranche, sondern hey, Wahnsinn, was es für tolle Unternehmer gibt und was man machen kann. Kreativität, Gestaltungswillen, all das. So, und das war dann viel, viel stärker als die Angst, dass es runtergeht. Und das heißt, es war damals ein Vertrauen in das Team, es war ein Vertrauen in die Marke, die große Unternehmermarke in Deutschland, Impulse, und das Vertrauen in Unternehmertum als solches, was mich dazu bewogen hat, diesen Schritt zu gehen.
Aber das finanzielle Gewicht, ich meine, vielleicht mögen Sie es ja beziffern, aber ansonsten qualitativ mal beschreiben, wie groß war denn Ihr finanzielles Commitment, das Risiko, was Sie eingehen mussten, um das
Ruder? Also das war nicht ganz so einfach. Es gab ein, also es ist so, ich hab am 30. Oktober 2012 erfahren, dass der Vorstand die Option gezogen hat, alles zur Disposition zu stellen, die gesamte Gruppe zu schließen oder Teile zu schließen. Also es war klar, es wird so nicht weitergehen. Und damals musste, als ich das erfahren habe, musste ich für mich klar machen, okay, nehme ich die Abfindung und kann mir ein schönes Leben machen, also viele, viele Jahre wunderbar leben, oder ist das nicht der Fall? Und ich habe damals für mich, das war sehr schnell klar, gesagt, nee, ich werde ein Leben lang mir den Vorwurf machen, es nicht wenigstens probiert zu haben, das irgendwie selbst weiterzuführen. Ich bin damals, habe dann über Freunde brillante Anwälte aufgetan. Wir haben uns in Hamburg und Kiel an der Autobahn in einem kleinen Büro getroffen, einen Arbeitsrechtler, einen Markenrechtler, einen M&A-Spezialist zum Kauf von Unternehmen. Und die Frage war, gibt es eine Möglichkeit, ein Magazin wie Impulse rauszulösen aus dem Konzern. So, und die juristische Antwort war, boah, echt schwierig, Betriebsübergang, ganz schwierig und so weiter. Aber die Antwort war, es gibt eine Möglichkeit. Großes Risiko, es gibt eine Möglichkeit. So, und damit bin ich dann am nächsten Morgen zur Vorstandschefin Julia Jeckel gegangen und habe gesagt, Julia, das, bevor ihr das jetzt verkauft oder schließt irgendwas, ich mache selbst. Und sie meinte, Niklaus, du bist verrückt. Also erstens zum Geld, ich kenne dein Gehalt. Wie willst du jemals in Lage sein, ein Magazin zu kaufen, völlig ausgeschlossen mit deinem, obwohl ich für gut verdient hatte damals so. Zweitens, meine Anwälte haben das geprüft, es gibt juristisch keine Möglichkeit, das zu machen. Und drittens, es gab noch nie in Deutschland einen Chefredakteur, der sowas gemacht hat. Also das war sozusagen die Ausgangslage. Was das Dritte anging, dass es das noch nicht gab, ist mir egal, ich habe es halt trotzdem gemacht. Was Juristen anging, ich habe halt hervorragende Juristen an meine Seite mir genommen und wir haben das durchgeboxt. Und das Geld, da habe ich halt meine gesamte Abfindung, mein ganzes Geld, das ich hatte, reingetan. Und dann habe ich das Team, einen Deal gemacht, dass das gesamte Team auf die Abfindungen verzichtet. Ich habe 15 Festangestellte mitgenommen damals, das Geld. Und ich habe dann noch ein Familienunternehmer als Minderheitsgesellschafter gewonnen. Also ich habe mit Banken verhandelt. Und ich war zum Schluss, hatte mit Banken, Investoren, also ich habe über Wochen weg, habe ich quasi, tagsüber war ich der Chefredakteur, habe Impulse gemacht, nachts, am Wochenende, im Geheim, es war alles geheim, habe ich ein Unternehmen aufgebaut, mit dem Vorstand verhandelt und auch eine Finanzierung klar gemacht. Und eine Option war, über eine Bank zu gehen, also ich hätte eine Bürgschaft bekommen, ich hätte einen Kredit aufnehmen können. Aber ich habe auch mit Unternehmern verhandelt, dass die quasi einsteigen in die Firma. Und ich habe damals dann den Deal gemacht, mich gegen die Banken zu entscheiden. Und Dirk Mörle aus der Mörle-Familie, die Max Bar aufgebaut haben, den Baumarkt. Dirk Mörle war letzter Vorstandschef von Max Bar, bevor die Familie es an fremde Geschäftsführer übergeben hat. Dirk Mörle habe ich dann quasi 25% übertragen des Unternehmens. Und auf diese Weise konnte ich das ohne Bankverbindlichkeiten machen. Und der große Vorteil dabei war, dass ich einfach völlig frei agieren konnte. Wenn ich sozusagen das gemacht hätte mit einer Verschuldung über Banken und die Banken sagten, Herr Förster, was machen Sie denn da? Dann hätte ich den Weg nicht gegangen, wäre niemals gehen können. Denn wir haben alles anders gemacht als alle anderen. Also wir haben das, was in der Verlagsbranche Usus ist, haben wir gesagt, nee, das machen wir so nicht. Wir machen das Gegenteil. In allen Bereichen. Und ein Unternehmer an meiner Seite, also Dirk Mörle, hat das verstanden. Das war ein Unternehmer. Der hat unternehmerisch gedacht. Wenn ich eine Bank gehabt hätte, die mich finanziert hätte, hätte ich gesagt, Herr Förster, sind Sie verrückt? Das geht gar nicht. So, deswegen ich hatte die.
Gut, dann hätten Sie einen Banker gehabt und dessen Ziel wäre riesig.
Ja, das heißt, ich hatte zum Thema Finanzierung, ich hatte quasi an meiner Seite, damit aber auch Kapital, einen Unternehmer und keine Bank. Und damit konnte ich fragen.
Und die Kollegen, die auf ihre Abfindung verzichtet haben, sind die auch mitgesellt?
Nein, aber die haben halt einen Vertrag bekommen zu den gleichen Konditionen wie Krone und ja. Also ich habe denen gesagt, ihr kriegt exakt den gleichen Vertrag. Ihr werdet nicht entlassen wie hunderte andere, sondern ihr, wenn ihr mit mir geht, bekommt ihr diesen Vertrag, aber dann auch keine Abfindung. Also die haben quasi, für die ging es einfach vertraglich einfach weiter. Ansonsten hätte Krone ja denen auch eine Abfindung zahlen müssen. Und das war halt der Deal. Die sind nicht Gesellschafter von Impulse, der GmbH. Ich habe dann gegründet eine eigene GbR, eine Mitarbeiter-GbR für Impulse und ich schütte ein Achtel der Gewinne mal aus an die Mitarbeiter-GbR. Das heißt, ich kann als Mitarbeiter kann ich Gesellschafter werden einer Mitarbeiter-GbR und dann wird halt bekomme ich einen Teil der Gewinne ausgezahlt.
Das heißt, um da Mitglied zu werden, müssen sich die Mitarbeiter einkaufen in
genau,
die GbR?
Genau.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Inzwischen sind es 65.
Wie viele sind in der GbR? Haben sich dazu entschieden, das Modell
so
zu gehen?
25.
Sie haben ja vorhin von Bequemlichkeit gesprochen. Wir haben über Angst gesprochen. Wir haben aber auch über Faszination und Neugier gesprochen. Das heißt, wenn auf der einen Seite des Ufers die Bequemlichkeit ist und auf der anderen ist sozusagen das gelobte Land, der mögliche Erfolg, dann klafft ja dazwischen diese Schlucht namens Angst und die Brücke, die man bauen kann, ist Faszination und Neugier. Und die Psychologen haben ja durch viele Experimente auch herausgefunden, wenn man zu bequem, also zu sicher etwas hat, also dass der Erfolg garantiert ist, dann werden Menschen keine Spitzenleistung kriegen. Auf der anderen Seite, wenn es so ungewiss ist, dass man schon denkt, nee, das wird sowieso nichts, also die Angst rational auch begründbar ist, dass man scheitern wird, dann funktioniert das auch nicht, weil die Leute dann einfach gelähmt sind oder keine Lust haben. Sondern man braucht diesen Mittelding. Also es ist schaffbar, aber nicht sicher. Also wir können sozusagen wie so ein gefrorener See drüber gehen, aber das Eis hat Risse. Also wir müssen schon gucken, dass wir vorwärts kommen, weil ganz sicher ist es nicht. Wir können hier nicht rumtrödeln. Das habe ich bei Ihnen auch rausgehört. Wenn wir jetzt an Unternehmen denken und ich wage mal die These, dass das, was Sie dort erleben, dass nicht alle Mitarbeiter sich unternehmerisch beteiligen wollen, gilt ja auch in Unternehmen. Aber es gibt ja diesen großen Trend der Unternehmer im Unternehmen. Und manchmal sind es ja sogar große, teilweise börsennotierte Konzerne, die davon sprechen, mehr Unternehmergeist in den Unternehmen zu haben. Ist das nicht ein Widerspruch in sich, Angestellter sein und Unternehmer?
Also unternehmerisch denken ist ja so ein Schlagwort, das hat ja zwei verschiedene Dimensionen. Das eine wird oft missverstanden nach dem Motto, ich will einfach nur Geld sparen. Unternehmerisch denken im Sinne von, lass nur mal auf die Ressourcen achten und gut mit Kapital umgehen. Und viele wünschen sich halt das. Das ist ein Aspekt von unternehmerischem Denken. Das zweite ist, das habe ich selbst im Konzern erlebt, es gab quasi Innovationswettbewerbe. Also der Konzernvorstand möchte, dass die Mitarbeiter möglichst tolle Ideen entwickeln und so weiter. Eigentlich muss man sagen, ist das meistens ein Armutszeugnis. Quasi, wenn ein Konzern einen eigenen Wettbewerb machen muss, damit Ideen rauskommen, heißt das ja, dass die Organisation insgesamt da gar nicht so viele Ideen rauskommen, man das quasi mit Incentives versehen muss, mit Anreizen und so weiter und so weiter. Und das ist der zweite Aspekt. Was ich erlebt habe, das Thema Unternehmer sein, kann man intellektuell noch so viel darüber reden und so viele Bücher lesen, wie man will, wenn man es nicht gewesen ist, ist es einfach schwierig, das nachzuvollziehen. Also ich selbst habe das erst begriffen, als es geschehen ist. Ja, also in diesem Management-Buyout-Phase, als ich dann morgens aufwachte, nachdem ich unterschrieben hatte, abends irgendwie nach 10, und einem klar wird, okay, das ist jetzt geschehen, ja, und plötzlich bin ich da und ich bin jetzt verantwortlich. Es gibt keinen mehr, der irgendwie schuld sein kann, weil es liegt nur an mir. Das ist schon der erste Moment. Und wenn dann man in eine Krise reinrutscht, und wir haben eine Krise erlebt, wir haben in den letzten ersten Jahren echt richtig viel Geld verloren. Wir waren wirklich kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Also war unglaublich. Wir in einem Jahr haben wir fast 500.000 verloren. Wenn man das erlebt, dann weiß man, was Unternehmertum bedeutet. Also quasi, wenn man jeden Tag aufs Konto guckt, ne, wie viel ist noch drauf und so weiter und so weiter, wenn man das erlebt hat, dann weiß man es. Und dann merkt man auch, dass eben Unternehmertum nicht für jeden etwas ist. Es geht auch um Resilienz, es geht um psychische Stärke. Ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin gehabt, die über viele Jahre an meiner Seite war, und die hat in den ersten Jahren gesagt, oh Nikolaus, ich möchte auch mal Anteile haben und Unternehmertum ist so cool, und sie kam aus einer Unternehmerfamilie und hatte eigentlich große Ambitionen, auch noch tiefer einzusteigen bei Impulse. Ja? Und dann hat sie eben an meiner Seite erlebt, was es auch bedeutet, durch Krisen durchzugehen. Was für eine krasse Belastung das ist. Und irgendwann meint sie, ach, also eigentlich ist es auch ganz schön angestellt zu sein. Also ne, deswegen, es geht hier nicht nur um Ideenreichtum, Dinge machen wollen, ja, sondern es geht auch um die Frage, halt, bin ich bereit, die Verantwortung zu übernehmen? Und kann ich das überhaupt? Also kann ich, bin ich so robust, so resilient, habe ich so viel Widerstandskraft, Stärke in mir, um das durchzustehen? Und da muss man ganz klar sagen, das sind ganz wenige. Es gibt einen Grund, warum nur 1% der Bevölkerung Unternehmer oder Unternehmerin geworden ist und 99% eben angestellt sind und auch so ganz froh darüber sind. Deswegen, in meinem Unternehmen versuche ich das natürlich zu fördern, im Sinne von diese Mitarbeiterbeteiligung. Ne? Also wenn ich jetzt Gesellschafter bin, der Mitarbeiter GbR, ich lege den Jahresabschluss offen und das Team muss quasi den Jahresabschluss beschließen, damit wir einen Jahresabschluss haben. Ich bringe die damit quasi in eine fast unternehmerische Position und dennoch liegen die Entscheidungen letztlich bei der Geschäftsführung, also bei mir. Ne? Aber wir gehen sehr transparent mit Zahlen um. Also ich versuche schon möglichst so zu agieren, dass eben auch die Mitarbeiter von Impulse sehr, sehr unternehmerisch denken. Und dennoch, wenn es darum geht, krasse Entscheidungen zu treffen, muss man einfach sagen viele Unternehmer, viele Mitarbeiter, Nikolaus, mach du das mal. Es ist ganz nett, dass ich hier angestellt bin. Mach du das.
Stichwort Transparenz, das heißt, Ihre Mitarbeiter, zumindest die, die Einblick in den Jahresabschluss haben, sehen, wie viel Sie verdienen, beziehungsweise was Sie als Hauptgesellschafter an Gewinnen erwirtschaften und dann ja theoretisch, sofern Sie es ausschütten, in Ihre Tasche.
Ja, also alles wird veröffentlicht, bis auf die Gehälter. Also es wird auch alles im Magazin, sagen wir, wie viel Umsatz gemacht. Also alles wird veröffentlicht. Auch jetzt in der letzten Ausgabe war der letzte Jahresabschluss, wird beschrieben. Vom ersten Tag an haben wir alle Zahlen offengelegt. Auch in den Verlustjahren. Also normalerweise sind ja Unternehmen froh, wenn sie sagen, guck mal, wie viel wir Geld verdienen, wie toll wir sind. Die positiven Jahre und die negativen Jahre sind quasi, dokumentieren wir, werden veröffentlicht im Magazin und im Team ohnehin. Also im Team geht es auch nicht nur um Finanzkennzahlen, es geht um Performance-Kennzahlen, also alles. Es wird alles offengelegt im Team. Was sie nicht offenlegen, sind die Gehälter.
Ich erlebe in den Unternehmen da häufig intensive Diskussion mit den Unternehmern, weil das so ein bisschen Fahne im Windverhalten häufig ist von Mitarbeitern. Also in schlechten Jahren, so wie Sie gesagt haben, freuen sich alle, dass sie Angestellte sind und einfach ihr Gehalt haben und ein möglichst hohes Fixum. In guten Jahren entsteht dann aber gerne auch ein Neid, wenn sie sehen, wie viel Gewinn auf einmal so ein Unternehmen erwirtschaftet und den Unternehmern sozusagen zusteht. Und dann empfindet man das gerne auch als unverhältnismäßig, und das Bild des Unternehmers ist auch in der Öffentlichkeit ja nicht immer positiv dargestellt, sind ja so die Gierigen, die die bösen und armen Mitarbeiter ausnehmen und immer mehr wollen von denen. Wenn Sie diese Transparenz haben, spüren Sie diesen Neidfaktor in den guten Jahren oder wie gehen die Menschen damit um? Können die das einsortieren, dass ein Unternehmer eben auch in guten Jahren Einkommen oder Gewinne hat, die völlig jenseits eines normalen Angestelltengehalts?
Also bei Impulse ist es so, dass es noch nie ein Cent aus dem Unternehmen rausgenommen worden ist bislang. Also es ist noch nie ein, es ist alles, das Ganze, die Gewinne sind alle investiert worden in das Team. Also der Grund, wir haben mit 15 Leuten angefangen, jetzt sind wir über 65 Leute, wir haben es vervierfacht. Das heißt, wenn wir Gewinne bewirtschaftet haben und seit 9 Jahren sind wir profitabel. Es gab mehrere Verlustjahre am Anfang und seitdem sind wir profitabel. Wir verdienen jetzt nicht viel, ne? Aber letztes Jahr, also vorletztes Jahr hatten wir irgendwie 5.000 Euro Überschuss, ja. Also nix, aber Wir sind gewachsen, haben 7 Leute eingestellt. So, ja. Also deswegen, da ist so ein bisschen sehr klar, dass wir gut mit Geld umgehen. Das entscheidend ist nicht irgendwie, dass man da irgendwie einen großen Profit rauszieht, sondern dass wir ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen, das funktioniert. Und wir sind nach wie vor in der Branche, in der wir sind, in einer Transformation. Also wir sind eigentlich gar kein, wir sind auch noch ein Magazin, auch noch Medium, aber es ist eigentlich ein Netzwerk, es sind jetzt 3000 Geschäftsführerinnen dabei. Also das Netzwerk, geht es um Interaktion, Vertraulichkeit, es gibt ein Akquiseverbot bei uns. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die rausgehen aus dem alten Markt, Medienmarkt, und trotzdem sind wir in der Transformation. Und das verstehen alle, dass es anstrengend ist und dass man deswegen auch mit Geld gut umgehen muss, weil es überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, dass ein altes Medium wie Impulse, damals war es ein Magazin, damals alt, eben überleben kann. Und viele um es herum haben nicht überlebt. Also werden immer noch Leute entlassen, Titel eingestellt, und das Bewusstsein ist sehr stark und deswegen gehen wir auch gut mit Geld um.
Absolut. Wir gucken uns gleich mal an, was Sie oder wie Sie es transformiert haben und was Sie so vorhaben. Ich würde gerne nochmal in diesen schwierigen Zeiten bleiben. Ich kriege es ja auch heute mit. Ich bin ja selber auch Autor und habe deswegen Einblicke in die Buchbranche, und zwar stagnieren die Umsätze. Da könnte man ja fast sagen, das ist ein gutes Zeichen. Die Wahrheit dahinter ist, wenn man sich andere Zahlen anguckt, dass die Leseranzahl rückläufig ist und die Buchpreise steigen. Also auch da ist sozusagen ein Leck in der Wanne, weil sich der Markt einfach geändert hat. Diesen Moment, den Sie damals gespürt haben, wo wirklich die Zahlen schlecht waren, da ist ja Transparenz vielleicht dann auch die Hölle für die Mitarbeiter, wenn die Sicherheit haben und die denken jetzt, boah, ich habe jetzt auf meine Abfindung verzichtet und jetzt hat der Förster übernommen und super, wir stehen jetzt kurz vorm Exodus. War das dann so der Moment, wo Sie sich auch gedacht haben, was zur Hölle tue ich hier? Oder andersrum gefragt, was haben Sie denn getan, um trotz dieser Zweifel selber, Sie haben von Resilienz gesprochen, da kann man ja sagen, okay, ich bin halt tough oder bin vielleicht auch ein bisschen Soziopath in mir, so dass ich da mich nicht aus der Ruhe bringen lasse. Aber so einfach ist es ja wahrscheinlich auch nicht. Also was haben Sie mit sich selbst gemacht, um wirklich da auch Hoffnung und Zuversicht zu haben? Weil die brauchen Sie ja, diesen kühlen Kopf und auch eine verlockende Geschichte, um damit auch Ruhe und auch Loyalität in ihre Mannschaft zu bringen, dass sie sagen, wir bleiben hier und glauben an dich, an unsere Reise. Ja.
Also erstmal muss man sagen, Naivität spielt eine Rolle. Also wenn man so etwas macht wie ein Management-Buyout, dann kann man noch so gut Zahlen analysieren. Letztlich weiß man nicht, was auf einen zukommt. Und man braucht auch ein Stück Naivität, Unerfahrenheit, um sich auf Dinge einzulassen, die man nicht machen würde, wenn man alles wüsste, was auf einen zukommt. Also deswegen das eine muss man sagen, nicht nur ein kluges Entscheiden, sondern einfach auch Unwissenheit, Naivität, die eine Rolle spielt. Das ist das eine. Der andere Punkt ist halt, ein gemeinsames Ziel zu haben, eine Vision zu haben. Und ich habe nach dem Management Buyout, ein Jahr nach dem MBO, also 2014, habe ich mit meinem Team, mit allen, das gesamte Team haben mir eine Vision geschrieben, also einen Text geschrieben, eine Reportage geschrieben, wo werden wir im Dezember 2020 sein. Also wir haben 6,5 Jahre nach vorne geschaut, auf das Corona-Jahr. Wir wussten nicht, dass Corona kommen würde. Und haben geschrieben, was machen wir für einen Umsatz? Wie groß ist das Team? Was haben wir für Sparten? Was machen wir überhaupt? Also wir haben quasi 5-6 Seiten eng beschriebener Text. Wo werden wir sein in 6,5 Jahren? Und dieser Text ist nicht wie oft in Unternehmen so abstrakt, so 2 Missionssätze, so, sondern es ist eine Reportage. Exakt drin, was wir dann sein werden in 6,5 Jahren. Und so ein Visionstext hat uns extremst geholfen. Also quasi das Team hatte nicht nur vor der Nase diese Krise und diese Verluste und diesen Stress, sondern hatte eben auch gemeinsam entworfen, wo werden wir in 6,5 Jahren sein. Und das ist etwas, woran man sich dann festhalten kann. Man hat Leitplanken, und das machen wir seit jeher. Also ich habe dann 2020 im Corona-Jahr eine neue Vision geschrieben für 2025, die läuft jetzt ab Ende des Jahres. Wir werden jetzt im Sommer anfangen, die nächste Vision zu schreiben, die 2030 spielt. Also wir machen immer so 5 Jahreszeiträume. Das ist, ich könnte...
Nochmal bitte, 12 Jahreszeiträume.
Also ich könnte gar kein Unternehmen mehr führen, ohne mit meinem Team gemeinsam zu überlegen, wo wollen wir hin.
Absolut. Es ist ja auch aus meiner Sicht die stärkste Frage, wenn man nur eine stellen kann, egal in welcher Situation, wohin will ich? Ob beruflich oder privat, weil wenn ich das nicht weiß, ist alles andere nur blinder Aktionismus. Also man braucht ja irgendwo eine Richtung. Wir sind moderne Nomaden und brauchen einen Horizont, der ja auch verlockend ist, also der einem Kraft gibt, wo man ein Gefühl entwickelt. Dafür lohnt es sich, jetzt sich anzustrengen oder auch ins Ungewisse zu gehen. Dieser Nebel, der vor einem lauert, wenn man jetzt was wagt, kann es gelingen, kann es nicht gelingen, was für Schwierigkeiten lauern da. Da braucht man ja dahinter irgendetwas, was stärker ist, was einen anzieht. Wir haben, wenn ich mir das vorstelle, mit 15 Leuten so einen gemeinsamen Text schreiben, ist sicherlich anspruchsvoll, aber irgendwie auch machbar. Man weiß ja selbst, der eine versteht das Wort so und so, dann ist das wahrscheinlich ein ziemliches Rumgedokter. Wenn Sie jetzt über 60 Leute haben, schreiben Sie dann oder entwickeln Sie Ihre Vision dann immer noch mit dem gesamten Unternehmen oder haben Sie dann ein Team, was das macht oder wie gehen Sie da genau
vor? Also wir haben ja in der ersten Vision, die wir geschrieben haben, 2013, 14, stand drin, dass es eine Impulse-Akademie gibt. Die gab es überhaupt gar nicht, aber da stand drin, die gibt es halt, weil es ja ein Zukunftstext, ne? Man beschreibt, wie es ist im Jahr 2020. Und in dieser Akademie, die ich ja auch gegründet habe, haben wir als erste Inhalt das Thema Visioning, also wie man eine Vision schreibt, vermittelt. So, ja. Und das heißt, das, was wir selbst machen, vermitteln wir auch andere Unternehmen. Bei Impulse gibt es einen sehr, sehr klaren Plan, wie man eine Vision schreibt. Und zwar, man beschäftigt sich mit vier Themen, nämlich was sind so Schlüsselerfahrungen, was hat einen wirklich geprägt im Leben, was stecken für Werte dahinter, wie werden Entscheidungen getroffen, was stecken da für Werte hinter, was sind Stärken und Schwächen in einem Unternehmen und wie entwickelt sich Technologie, Gesellschaft, also das Umfeld. Das sind so vier Dinge, die mit allen zusammenarbeitet werden. Und dann geht man vom Bewussten ins Unbewusste, weil ich sage, es reicht nicht, eine Kopfgeburt zu haben, es muss die Leidenschaft sein. Also wer eine Vision schreibt, die eine Relevanz hat fürs Team, muss die Leidenschaft treffen. Also das, was die Leute wirklich umtreibt. Und da macht man verschiedene Übungen, wie man vom Bewussten ins Unbewusste geht, um das rauszukitzeln. Und wir nutzen dann die Hot-Pen-Technik. Die Hot-Pen-Technik heißt, man nimmt einen Stift und Papier und schreibt ganz, ganz schnell und darf den Stift nicht absetzen. Wenn man nichts weiß, macht man Krickelkrackel, man darf den nicht absetzen. Man schreibt eine halbe Stunde Papier einfach runter und daraus entstehen dann die ersten Visionsentwürfe. Bei Impulse machen wir es so, dass 10 Leute von diesen 60 Leuten machen also ein ganz Querschnittsteam und diese 10 Leute schreiben dann die ersten 10 handschriftlichen Entwürfe. Diese 10 Entwürfe werden zusammengemerged in einen Text und der wird dem Plenum wieder vorgelegt. Also quasi in verschiedene Schritte. Die ganzen Workshops mit den ganzen Themen, die ich eben genannt habe, dann werden die ersten handschriftlichen Visionen geschrieben, die werden zusammengefügt und die gehen dann wieder hinein in das Plenum. Und so hat man einen richtigen Prozess, bis am Ende dann der Text dasteht. Ich selbst bin einer von diesen 10 Leuten, die einen ersten handschriftlichen Entwurf macht. Es gibt von mir keine Vorgaben, gar nichts, sondern das gesamte Team fängt mit mir zusammen bei Null an.
Wenn Sie eine offene Fragestellung haben, dann ist ja erstmal der Vorteil, dass grundsätzlich auch alles möglich ist. Aber Sie gehen natürlich als Unternehmer und Anteilseigner das Risiko ein, dass dann da Stoßrichtungen rauskommen, die Sie gar nicht gehen wollen. Und das ist ja Ihr Kapital, was drin steckt. Wir hatten vorhin über Risiko gesprochen und Verantwortung. Sie tragen das. Sie tragen ja auch das Gewicht. Die anderen sind ja nur angestellt. Das heißt, wenn es schief geht, im Zweifel suchen sie sich halt einen neuen Job. Aber sie hängen ja, ich sag mal, mit Skin in the Game, wie die Amerikaner so schön sagen. Wie gehen Sie denn damit um, wenn da Sachen rauskommen, wo Sie sagen, boah, also das ist nicht grüne Zone, das ist auch nicht orange im Sinne von okay, sondern das ist echt etwas, wo ich gar keine Lust drauf habe. Oder auch kein Potenzial sehe? Haben Sie dann Veto nehmen Sie
das? Das ist kein demokratischer Prozess. Also es ist nicht, wir machen keine Mehrheitsabstimmung und die Mehrheit gewinnt, wie bei der Bundestagswahl oder anderen Dingen, sondern die Inhaber, die Geschäftsführer und Gesellschafter, ich in dem Fall, aber auch andere Unternehmer, die wir begleiten, die müssen natürlich damit leben können. Es wäre völlig absurd, wenn ich quasi eine Vision mit verabschiede, hinter der ich selbst nicht stehen kann. Das wäre ein Problem. Es ist aber selten der Fall. Man muss ja dazu sehen, dass das gesamte Team, ich habe die Leute eingestellt, wir teilen die gleichen Werte, den Spirit, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Also es ist die Wahrscheinlichkeit, wenn es eine gute Firmenkultur ist, ist relativ hoch, dass man ohnehin von den Werten, von den Zielen in eine ähnliche Richtung geht. Aber es gibt dann auch Konflikte oder verschiedene Punkte. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In der letzten Vision, die wir geschrieben haben, die haben wir 2020 geschrieben. Da ist eine Passage drin, die war mir sehr wichtig und die hat nicht jeder so toll gefunden. Also bei Impulse war früher ein Magazin, man hat ein Abo abgeschlossen und gut halt ist. Jetzt ist Impulse ein Netzwerk und wer dazukommen will, muss sich bewerben. Man kann nicht sagen, ich will bei Impulse dabei sein, man muss sich bewerben. Und es gibt Voraussetzungen, man muss sich zu den Werten des ehrbaren Kaufmanns bekennen. Es gibt ein Akquiseverbot im Netzwerk. Man muss offen sein für Lust, sich weiterzuentwickeln. Also verschiedene Kriterien. Und damals haben wir das ausführlich diskutiert in der Visionsphase, ob wir das reinschreiben oder nicht. Das hieß ja konkret, man kann im Marketing nicht mehr sagen, hey, komm zu Impulse, werd Mitglied, weil wir nehmen ja gar nicht jeden. Die müssen sich ja bewerben. So, und das war natürlich sehr umstritten bei uns im Team. Machen wir uns das Leben nicht zu schwer. Wenn wir so strategisch vorgehen, ist das wirklich klug, das zu machen. Und wir haben die Vision 2020 in der Corona-Phase geschrieben, also digital. Das heißt, damals 50 Leute haben wir digital geschrieben. Und das bedeutete, dass wir dann in der letzten Finalisierung des Textes konnten wir jede Passage nochmal bewerten lassen. Also bei Zoom, Skala von 1 bis 10, wie stark stehst du in dieser Passage? Das heißt, man konnte jede Passage in der Vision von Impulse mit Zahlen belegen, wie stark das Team dahinter steht. Was normalerweise gar nicht geht, wenn man es analog macht. Ne? Aber in der Corona-Phase digital ging das. Und das war total spannend zu sehen, dass wir insgesamt sehr, sehr hohe Zustimmungswerte hatten, also 80%, 90% und mehr. Aber dann diese eine Stelle zum Beispiel ging es halt ein bisschen runter. Da war es, weiß nicht, 75% oder weiß nicht. Aber da merkt man interessanterweise, dass das nicht alle überzeugt hat. Es gab also welche im Team, die gesagt haben, boah, wenn wir strategisch in diese Richtung gehen, machen wir uns das Leben zu schwer. Das ist nicht klug, das zu machen. Heute ist das anders, weil das war natürlich, dann habe ich sehr stark dann argumentiert und gekämpft und die meisten sind mir auch gefolgt. Und wenn ich mir anschaue, wo Impulse heute ist, war das eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ne, weil mein Geschäftsmodell ist ja nicht mehr wie früher Magazin, Inhalte vermitteln, das auch, sondern auf welche Menschen treffe ich in dem Netzwerk. So, und wenn ich keine Kontrolle habe, wer im Netzwerk drin ist und dann nur Leute drin sind, die Akquise machen wollen, ja, aber keine richtigen Unternehmer, dann ist das nicht spannend. So, deswegen dieser Schritt zu gehen, sich zu beschränken, auf Umsatz zu verzichten, war etwas, was äußerst wichtig war für die Weiterentwicklung von Impulse. Zur Frage von eben, unternehmerisches Denken. Wer wagt es, so eine Entscheidung zu treffen? Wir verzichten auf Umsatz. Wir nehmen die Kunden, also das ist ja als Angestellter echt nicht so einfach so. Und das haben wir aber gemacht damals. Und deswegen, dieser Visionsprozess ist keine demokratische Entscheidung, nachdem die Mehrheit entscheidet. Es wird über Wochen hinweg diskutiert, in kleinen Gruppen, in großen Gruppen und so weiter und so weiter. Und letztlich muss ich als Inhaber dann auch dahinter stehen.
Absolut. Ich habe, also mein Thema ist ja vor allen Dingen Führung und ich habe mich lange Zeit mit der Frage beschäftigt, wann hat ein Mensch eigentlich das Zeug zum Führen? Und natürlich gibt es viele positive Seiten, die man haben sollte, teilweise auch haben muss. Also wir haben über eine gesprochen, dieses Thema Vision aufzeigen, Richtung aufzeigen, Menschen inspirieren, Menschen ermutigen, all diese angenehmen Sachen. Aber das ist alles am Ende des Tages nice to have aus meiner Sicht. Und es ist eher die unangenehme Seite der Führung, die für mich die Essenz ausmacht. Nämlich, wenn es drauf ankommt, bist du dann in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die dir selber wehtun oder mit denen du anderen wehtust. Also wehtun in Anführungszeichen. Und das hier ist ja so eine. Also man tut sich ja im Zweifel selber weh, weil erstmal der Umsatz einbricht, weil man vielleicht sich auch von Kunden trennt oder Leute, die kommen, ablehnt, obwohl man es so dringend bräuchte. Und das sind so die Fähigkeiten eines Anführers, die man einfach entwickeln muss, weil man ist eben nicht everybody's darling. Und man ist auch jemand, der dann in solchen Momenten ja dieses Gewicht der Verantwortung, diese Einsamkeit an der Spitze dieser Entscheidungsfindung oder dieses entscheidenden Treffens, das ist es ja eher, die Entscheidung auch wirklich zu treffen, aushalten muss. Woher nehmen Sie denn persönlich Ihren Mut? Ist es diese Vision, also dass Sie weg wollen von dem Magazin hin zu diesem Netzwerk oder was ist Ihre primäre Kraftquelle? Weil Sie hatten ja vorhin auch gesprochen, dass Sie seit, ich meine, 9 Jahren, hatten Sie gesagt, profitabel sind und die letzten Zahlen waren zwar positiv, aber 5.000 Euro, haben Sie ja zu Recht gesagt, ist jetzt für ein Unternehmen ja auch kein Quantensprung an Gewinn. Vorletztes Jahr. Okay, also die Richtung stimmt. Aber ich meine, wir beide kennen uns ja nicht, sondern es ist ja unser erster intensiver Austausch. Wenn Sie so sprechen und ich Sie so höre, dann wirkt das auf mich, als wäre Geld nicht Ihr Antrieb. Also wenn man jetzt aus einer reinen, Sie haben ja nicht BWL studiert, ich habe BWL studiert, da lernt man ja dass der Zweck eines Unternehmens ist, Gewinn zu maximieren. Man kann es natürlich andersrum sagen, einen Nutzen stiften und der Gewinn wird folgen. Das klingt ein bisschen sanfter, aber dann, selbst dann, wenn man den Nutzen im Markt maximieren will, also nützlich sein für Kunden, ist ja der Gewinn ein Tacho für den Nutzen. Das heißt, je mehr Nutzen man stiftet, desto höher ist ja automatisch zwangsläufig der Gewinn, wenn man das Richtige tut. Aber trotzdem nochmal die Frage, irgendwie habe ich den Eindruck, bei Ihnen ist Geld nicht so die Haupttriebfeder oder ist es ein falscher Eindruck oder was treibt Sie eigentlich? Was gibt Ihnen die Kraft, diese Verantwortung zu tragen, dieses ganze Risiko sich anzutun? Und machen wir uns nichts vor, selbst wenn Sie einen guten Spirit haben in Ihrer Firma, 65 Leute jeden Tag um die Ohren zu haben, ist halt auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern gibt es ja auch Konflikte und Meinungsverschiedenheiten und was weiß ich was alles. Also was treibt Sie, was lockt Sie an?
Also erstmal Geld. Ich fand Geld immer gut. Ich habe im Konzern viel mehr Geld verdient als jetzt und hatte keine Verantwortung. Also viel Geld verdienen, keine Verantwortung, das war die Kombination im Konzern. Ich hätte oder ich würde viel mehr Geld verdienen, wenn ich mich anstellen lassen irgend würde, wahrscheinlich irgendwo. Das war es nicht, sondern was mich antreibt, ist Wirksamkeit. Also ich sehe bei Impulse, das ist echt irre, das, was ich leiste mit meinem Team, hat die Wirkung, dass wir das Leben von sehr, sehr vielen Menschen verändern. Und dieses Feedback bekommen wir dauernd. Es gibt bei uns ja keine Callcenter, sondern wir haben alles nur Festangestellte. Wir recherchieren etwas, wir geben einen Tipp, die Leute setzen um und sagen, boah, krass, Nikolaus, ich habe das gemacht und das ist ja irre. Ja, so, also nur als ein Beispiel, also auch so verrückte Sachen, ne? Letztens irgendein Netzwerktreffen, da kam ein Unternehmer, boah, ey, Nikolaus, boah, wie ihr geschrieben habt, wie man diesen Webshop aufbaut, ich habe das heute Nacht gemacht und es funktioniert. So, und plötzlich hat eine kleine Mittelständlerin eine völlig neue Perspektive, was sie machen kann, ja, oder irgendwelche Führungsthemen, Kommunikationsthemen, wo sie bei uns Techniken erleben, Methoden kennenlernen, die das Leben verändern, ja, oder die Not-to-Do-Liste, die plötzlich mein Leben, also tausende Dinge, die aus dem Alltag von Unternehmern kommen, so, und was wir machen ja nichts anderes, als dass wir das Ding quasi sichtbar machen für andere, und das wirkt. Deswegen diese, was mich, glaube ich, antreibt, aber auch mein Team, ist, dass wir merken, unsere Arbeit hat wirklich eine Wirkung, und zwar eine positive Wirkung. Wir reden nicht über die Konzern mit Millionengehältern. Wir reden über ganz normale Mittelständler mit 5 Mitarbeitern, 10, 20, 100 vielleicht mal, auch mal 200. Aber alles Geschäftsführer, Gesellschafter, Inhaber von Unternehmen, die vielleicht aus einer Fachlichkeit kommen, aber das reicht halt nicht, um unternehmerisch zu überleben. Ich muss mit einem Team umgehen, Führungsthemen, ich muss strategisch denken, was mache ich mit KI und so weiter und so weiter. Und da merken wir, dass es uns wirklich gelingt, über unser Wissen, über auch Qualitätsjournalismus, über unsere Unabhängigkeit, den Leuten Dinge und auch aber auch die Wertschätzung von Biografien, den Leuten etwas zu geben, was wirkt. Und das ist, würde ich sagen, der Antrieb. Ich mache etwas, was absolut einen Effekt erzielt und das ist der Antrieb.
Mhm. Ja, also wenn man es ganz nüchtern betrachtet, könnte man ja fast sagen, der Mensch wird geboren, um zu sterben. Also jeden Tag, den wir auf der Erde sind, sind wir einen Tag näher dran am Ende. Das heißt, wenn man es so sieht, aus der Perspektive ist das Leben völlig sinnfrei. Und das ist natürlich etwas, was jetzt nicht unbedingt Freude auslöst. Das heißt, um seinem irdischen Dasein etwas von Erfüllung zu geben, braucht man ja einen Sinn. Und den Sinn, den wird man ja nirgendwo finden, sondern ist etwas, so wie Sie es ja auch, finde ich, sehr plastisch an Ihrer Lebensgeschichte zeigen, den man selbst erschaffen muss. Also Sie haben ja wirklich aus einem sterbenden Magazin, was jetzt irgendwie verramscht wird in diesen Exit-Szenarien, die der Konzern hatte, die Gelegenheit am Schopfe gepackt und gesagt, so, ich mache das jetzt und entwickle mal irgendwie da eine Richtung raus. Und sie haben sich ja ihren Sinn selbst geschaffen und gestaltet. Und das ist das, was ihnen, finde ich, auch sehr überzeugend diesen Antrieb gibt. Das heißt, dazu gehört ja immer auch Mut. Und egal, ob ich dann Angestellter bin oder Unternehmer, das ist ja am Ende alles eine Frage von Dosis. Wie viel Risiko bin ich bereit zu gehen? Wie viel Mut brauche ich also, um vorwärts zu gehen? Und ich erlebe in den Unternehmen, leider Gottes eine ziemlich stark ausgeprägte Mutlosigkeit. Und das fängt schon an beim Thema Mund aufmachen und mal eine Idee oder eine Kritik vielleicht auch zu äußern, vor allen Dingen, wenn es die Hierarchie nach oben geht oder selbst auch unter Kollegen, dass man das Falsche sagt oder vielleicht eine blöde Idee äußert und so weiter. Und ich meine, diese Angst, die ist ja irgendwie auch verständlich, weil wenn man was Dummes sagt, dann neigen wir Menschen ja auch dazu, das Gesagte mit der Person zu verbinden. Also nicht das, was gesagt wurde, ist dumm, sondern die Person ist dumm. Also insofern ist ja diese Zurückhaltung, sage ich mal, nicht unberechtigt. Aber sie lähmt uns natürlich, weil wir nicht das volle Potenzial freisetzen. Also Sie haben von Wirksamkeit gesprochen. Damit sind wir nicht wirkungsvoll. Also müssen wir Leute ermutigen. Und wenn ich Leute ermutige, dann kann es natürlich auch schiefgehen. Und Sie haben sich mit diesem Thema Schiefgehen ja auch beschäftigt. Sie sind ja, genau wie ich, auch Autor. Sie haben 2 Bücher, so habe ich es zumindest wahrgenommen, zum Thema Fehler auch geschrieben. Das heißt, wenn ich Dinge wage, ist natürlich nicht alles eine Erfolgsstory, sondern man macht auch Fehler. Jetzt haben Sie da viel drüber geschrieben. Wenn Sie so an Ihr Leben denken, was ist denn ein Fehler, den Sie gemacht haben, über den Sie noch nicht geschrieben haben?
Also ich habe mein Privatleben ja nicht immer so nach außen gekehrt, ne? Aber so ein, man muss schon sagen, der Management-Buyout damals war eine so krasse Belastung. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum kein einziger Manager von Grund ja Lust hat, das zu machen. Ich meine, ich war ja Chefredakteur, ich war ja nicht Manager, ne? Also
man könnte sagen, Sie waren ja, der Dumme, so der es gemacht hat. Ja.
Und meine Ehe ist damals zerbrochen darüber. Und das ist schon, muss man sagen, wenn man, also es gibt viele Gründe, wenn eine Beziehung zerbricht, so, aber wenn man überlegt halt, wie kann es gelingen, eigentlich ein unternehmerisch erfolgreich zu sein und trotzdem auch zusammen quasi eine Beziehung zu führen, die gut ist, ne? Das ist etwas, woran viele scheitern und ich auch gescheitert bin. Ich glaube, das ist etwas, wo man viel lernen kann, also ein Fehler, aus dem man wirklich lernen kann, um es dann besser zu machen.
Jetzt sind Fehler natürlich auch, also wenn man sie gemacht hat und unmittelbar betroffen ist, dann ist das jetzt Klugscheißerei, was ich sage. Aber mit Abstand, zumindest kenne ich das aus meinem Lebensweg so, kann man diese Position dann einnehmen. Am Anfang ist der Fehler natürlich die Hölle, weil man selber drunter leidet. Aber irgendwann im Laufe der Zeit ist es ja auch Erfahrung, die man gesammelt hat. Und da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Lebenserfahrung kommt ja nicht nur durch die Erfolge, sondern im Wesentlichen durch die schwierigen Zeiten, durch die wir sind, die Täler der Tränen. Wenn Sie jetzt an Ihren zwar unternehmerisch erfolgreichen Weg, aber liebestechnisch gescheiterten Weg mit Ihrer Ehe zurückdenken, was ist denn die Lektion daraus, die Sie lernen wollen? Oder anders gefragt, mit der Erfahrung von damals, was würden Sie heute anders machen, wenn Sie nochmal in einer vergleichbaren Herausforderung sind, Berufsleben und Ehe?
Also ich bin ja in der gleichen Herausforderung, weil ich eine Partnerin habe, geheiratet jetzt und deswegen ist es sozusagen nichts Abstraktes, sondern es ist halt genau das, was da ist. Ich glaube, es gilt generell, es gilt das, was wir bei Impuls auch immer vermitteln, dass die Menschen rausfinden, was sie im Tiefsten wirklich wollen. Also viele Unternehmer sind Unternehmer, weil der Vater wollte, dass der Sohn übernimmt, ja, oder irgendwelche andere Motive. Und ich sage immer, wirklichen Erfolg und auch damit eine gewisse Gelassenheit und auch Glück entsteht nicht über fremdbestimmte Interessen, sondern über das, was ich im Tiefsten wirklich im Innersten will. So, und das rauszufinden, ich habe dieses Buch geschrieben, mein größter Fehler, und da ist so, die letzte Seite ist die damals Gesellschafterin von der Oetker-Gruppe, Rosalie Schweizer, die dann, ich gefragt habe, ne, was ist ihr größter Fehler des Lebens gewesen, und dann sagt sie irgendwie, also sehr sinngemäß, ist schon ein paar Jahre her, ja, und dann sitze ich irgendwie auf dem Podium und sitzen alte Männer und denen werden gefragt, was bereust du, und sagen, ja, ich hätte mehr Zeit für meine Familie und so weiter. Also der Klassiker, dass die Unternehmer, vor allem auch Männer, sich viel zu stark dann aufs Unternehmen kasprizieren und sie irgendwann merken, dass da irgendwas fehlt und schiefgegangen ist. So, und ich glaube, diese Frage muss sich jeder stellen. Ne? Also welche Priorität räume ich wem ein und wie kann ich das wirklich vereinbaren? Und da erlebe ich halt viele Unternehmer, die so stark an ihrer Firma hängen, dass sie alles andere nicht mehr im Blick haben und dann auch irgendwann verlieren. Deswegen, also ist mein Tipp oder den Versuch, den ich auch selbst versuche natürlich, dass man eine andere Balance hinbekommt. Und diese berühmte Satz, ne, auf dem Sterbebett, wenn man dann irgendwann stirbt und man guckt auf sein Leben zurück, da kann man sagen, oh ja, ich hatte ein tolles Unternehmen, ja, super toll, ja, super erfolgreich, wir waren echt profitabel, ja, super. Ne, ist das das, was am Ende des Lebens dann zählt, oder sind es dann nicht doch die Beziehungen, die Menschen, die Momente, die man erlebt hat? So, und ich glaube, sich das immer wieder klar zu machen, ist quasi immer eine neue Ausrichtung. Ich meine, warum ist Impulse so anders heute als vor 15 Jahren? Weil es eben nicht nur hier um Finanzen geht, Rechtsthemen, Steuerthemen und so weiter. Es geht eben auch um die Frage der Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Was macht mich im Innersten aus? Was will ich eigentlich? Und ich bin fasziniert von Unternehmertum. Ich bin selbst mit Haut und Haar Unternehmer. Ich finde das toll, wenn Leute diesen Weg gehen. Aber ich treffe auch Leute, die sind nach außen ein Unternehmer. Aber innerlich ist es überhaupt gar nicht. So, und ich habe letztens erst einer Unternehmerin in einem Seminar gesagt, auf den Kopf, du bist eine Sachbearbeiterin, du bist keine Unternehmerin. Und das war ein krasser Moment. Erstmal denkt man, was für ein Angriff, aber für die Frau eine wahnsinnige Erleichterung, als ihr klar wurde, okay, stimmt, das ist gar nicht meine Rolle. Ich überspanne das, was ich quasi gedacht habe, was ich tun müsste. Es entspricht mir gar nicht. Und sich dann auch zu lösen davon. Oder wenn ich Visionsprozesse mit Unternehmern mache, letztens hatte ich eine Unternehmerin, mit der habe ich diese Vision geschrieben und dann kam raus, im tiefsten, mit den unbewussten Techniken, ich will gar nicht mehr in meinem Familienunternehmen sein. Ich will raus. Ich will was Eigenes machen. Und das hatte sich nie eingestanden. Und über solche Techniken, über Methoden, kommen die Leute zu dem, was sie im tiefsten wirklich wollen. Und dann sage ich, das ist kein Selbstzweck. Unternehmertum ist kein Selbstzweck, sondern es ist halt für die sehr gut, wo es auch passt. Aber es gibt Leute, die quasi wie eine Hülle haben, Korsett, das einfach nicht zu ihnen passt. Und dann ist auch gut, diesen Weg dann nicht weiterzugehen. Also deswegen, mein Tipp ist immer zu gucken, was willst du in deinem Innersten wirklich? Was ist im Tiefsten das, was dir eine Erfüllung gibt? Und das muss nicht immer Unternehmertum sein.
Ja, es geht um Klarheit, ne? Und Ehrlichkeit damit und Wahrhaftigkeit. Und wir hatten ja vorhin bei dem Thema Vision darüber gesprochen. Da hatte ich den Begriff, ich verwende immer den Begriff des Horizonts, weil ein Horizont so haptisch ist und man schreitet auf ihn zu und er entwickelt sich ja. Das heißt, mit jedem Schritt, den ich auf ihn zugehe, erreiche ich ihn ja nie, sondern habe neue Erkenntnisse und dadurch entwickelt sich der Horizont weiter. Und nochmal zurückkommend auf ihr Sterbebettbild vorhin, das ist ja auch die Krux. Das heißt, als 17-Jähriger habe ich ja einen ganz anderen Horizont als ein 34-Jähriger, wenn ich gerade ein Haus gebaut habe, zwei Kinder verheiratet, als ein 50-Jähriger, der vielleicht jetzt gerade in der Blüte seines Unternehmertums steht und sich auch an dem Erfolg freut, als ein 70-Jähriger, der vielleicht in dem Alter schon als Freude und Erfüllung empfindet, dass er noch eigenständig essen und gehen kann. Und diese Frage am Ende meines Lebens, rückblickend, was wird dann wahrscheinlich der Maßstab sein, an dem ich mein Leben im Sinne von Erfüllung messe, wohl wissend, dass es wahrscheinlich nicht Geld alleine sein wird, sondern auch noch andere Dinge eine Rolle spielen. Diese Ehrlichkeit, sich heute schon bewusst zu machen und zu gucken, wie kriege ich das in eine Balance, ist sicherlich schwierig. Und das freiwillig hinkriegen ist ja die große Kunst. Meistens braucht es aber so ein bisschen Nachhilfe vom Leben, ne, dass es dann halt kracht. Ich selber hatte das, als ich in der Finanzindustrie war, auch immer so dem Geld hinterhergejagt. Und wann ist Geld genug? Die Antwort ist natürlich auch nie, weil es halt auch unendlich viel gibt. Das heißt, man kann ja sich immer wieder, sobald man Erfolg hat, den nächsten setzen. Und das ist ja wie Social Media. Es hat halt kein Ende. Und als ich die Diagnose Krebs bekam und merkte, oh Scheiße, meine eigene Lebenszeit ist auch endlich, was ja eine banale Erkenntnis ist, aber es wirklich, und das hatten Sie ja vorhin auch gesagt, dass man Dinge nicht nur kognitiv erfasst, sondern auch wirklich gefühlsmäßig begreift. Das war wirklich ein Wendepunkt. Und bei mir ist es zum Glück noch die gleiche Frau, das heißt, es war noch nicht zu spät, aber das sind dann rückblickend so Momente, wo man merkt, boah, alter Schwede, da nutzt einfach auch kein Geld. Und Sie hatten ja auch viel von Beziehungen gesprochen, nicht nur beruflich, sondern auch jetzt privat. Also Glückwunsch zur bevorstehenden Hochzeit. Diese wirklich guten Beziehungen, die kann man ja auch für Geld nicht kaufen, sondern Sie hatten von Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Das ist ja etwas, was zwischen Menschen entsteht und was ja auch eine Magie hat, weil eine Beziehung, egal ob jetzt romantisch, beruflich oder freundschaftlich, ist ja nur etwas, was entsteht und lebt, weil beide Seiten es wollen. Also dieser Wille muss ja da sein und das ist ja am Ende des Tages das, wenn man das mit Herzblut und Engagement macht. Also das, was ich jetzt mache, das will ich auch wirklich tun. Nur so kann das ja auf Dauer gelingen, wenn man anfängt, im Mittelmaß zu dümpeln und man ist ein mittelmäßiger Ehemann oder Ehefrau oder mittelmäßiger Unternehmer, dann wird es ja immer jemanden geben, der es besser kann. Und das, was ich persönlich immer wieder erlebe, auch im Austausch mit Unternehmern, ist, dass gerade bei den Privaten das so einen Touch hat von erreicht und sozusagen erledigt. Also man hat einmal das Herz erobert und dann ist der Zustand fertig und dann kann man sich wieder um die wichtigen Dinge kümmern, die ja so auch begeisternd sind, Erfolge im Unternehmen jagen, aber man nimmt es dann als zu selbstverständlich und auch dieses Feuer im Privaten muss man halt am Brennen halten und sich kümmern. Ne? Also was nicht gepflegt und gehegt wird, das verkümmert eben wie ein Feuer auch. Muss ich auch Brennstoff nachlegen und gucken, dass genug Sauerstoff da ist.
Das ist wie Unternehmertum. Ne? Ein Unternehmen ist nicht da und da ist es, sondern ein Unternehmen kann jeden Moment kaputt gehen, also entwickelt sich da und eine Beziehung ganz genauso. Also wer eine Beziehung als selbstverständlich wahrnimmt, der hat es quasi schon verloren, so ungefähr.
Ja, total. Wenn wir das jetzt nochmal, wir hatten vorhin mal über Angst gesprochen, jetzt waren wir gerade bei Fehlern, wenn wir das mal so zusammenbringen aus Ihrer Sicht bei Unternehmern, was ist denn für einen Unternehmer gefährlicher, wenn man zu wenig Angst vor Fehlern hat oder zu viel?
Also gefährlicher ist, wenn man zu viel Angst hat. Weil das lähmt und man tut man gar nichts mehr. Ne? Wenn man was tut und das geht in die falsche Richtung, kann man immer noch korrigieren. Aber wenn man gar nicht anfängt, dann hat man ein Problem. Deswegen viele, die denken, ich muss auf Sicherheit setzen und das auch dann leben, die werden halt vieles niemals entdecken. Die Leute, die loslaufen, selbst wenn sie massive Fehler machen, haben Erfahrung gesammelt, ja, oder können im Zuge dessen nochmal umschwenken, sich neu orientieren, aber sie gehen voran. Deswegen, ich würde jedem empfehlen, mach es, ja, und selbst wenn es schief läuft, das ist einer der größten, ich habe in diesem Buch, ein anderes Buch noch geschrieben, das heißt nicht mein großer Fehler, meine größte Chance, und da steht, glaube ich, auch das Zitat drin, irgendwie, dass der größte Fehler ist quasi, Angst vor Fehlern zu haben. Also wenn das zu stark wird, die Angst vor Fehlern, dann lähmt das alles. Deswegen lieber Fehler machen und daraus lernen, aber dann auf der Basis neu anfangen oder was Neues machen, neue Richtung gehen, als gar nicht erst zu probieren, nach dem Motto, ja, dann läuft es halt sicher, ne? Aber dann wird man auch nichts erleben.
Tja, das ist wohl zu 100% richtig, ja. Ja, zum Abschluss, Sie hatten gesagt, Wirksamkeit, das ist das, was Sie antreibt, was Ihnen Mut und Kraft gibt, jeden Tag aufzustehen und Ihr Impulse-Netzwerk weiterzuentwickeln. Aber nochmal tiefer nachgebohrt, jetzt mal jenseits von wirtschaftlichem Erfolg und Geld, wenn wir das einfach mal ausblenden. Woran möchten Sie persönlich, Nikolaus Förster, denn gemessen werden?
Gemessen werden von wem jetzt?
Von anderen Menschen. Im Sinne von der, sagen wir es mal so, vielleicht der Ruf, der Ihnen vorauseilt und sozusagen gemessen werden, dass Sie das eben auch tatsächlich abliefern. Oder wenn Sie es ein bisschen emotionaler wollen, wenn irgendwann der Tag kommt, wo Sie das Zeitliche segnen, woran möchten Sie, dass die Menschen denken, dass wir Sie in Erinnerung behalten? Also der Ruf, der Ihnen dann
nach. Wir haben mal Impulse mal mit meinem Team auch so verschiedene Seminare gemacht, auch intern, und da gab es mal eine schöne Session, wo man jeder hatte auf dem Rücken quasi einen Zettel hängen, ne, dran geklebt, und dann konnte man rumgehen, hat immer was draufgeschrieben, was für ein wertschätzender Begriff eingefallen ist bei den anderen. Also hat man quasi Dutzende Leute, man geht mit dem Stift durch den Raum und schreibt auf den Rücken des anderen, was man für ihn empfindet. Und bei mir, es haben viele diesen Zettel dann aufgehängt. Wir haben so Spinde bei uns bei Impulse. Also jeder ist alles digital bei Impulse, aber jeder noch einen kleinen Spind. Und meins hängt auch noch bei mir im Spind. Und da steht drin irgendwie Energie, Begeisterung. Also wirklich jemand, der immer neugierig war und Lust hatte, Neues zu entdecken und das eben auch weitergegeben hat. Also diese Begeisterung, diese Energie. Das ist halt mir total wichtig quasi. Also das ist nicht nur, für mich ist es auch gar nicht nur Business. Also ich habe ja das Glück, dass ich quasi meine persönliche Leidenschaft zu meinem Geschäftsmodell gemacht habe. Also quasi Impulse ist ja Ideen generieren, Ideen machen, tun, umsetzen, ist ja quasi mein Spielfeld. Und zufälligerweise kann ich auch damit sogar Geld verdienen. Also wir sind sehr profitabel. Ne? Aber es ist der Grund, warum ich das mache, ist, weil es meine persönliche Leidenschaft ist. Deswegen, ich glaube, das ist halt ist das schon auch mein Lebensweg, dieses Thema etwas zu machen, Leute zu begeistern, tief in Dinge reinzugehen, Dinge weiterzugeben, ist das, was mich, glaube ich, ausmacht. Es gibt eine andere Seite, dass die Seite der Stille, also ich gehe auch immer ins Schweigekloster einmal im Jahr und bin spirituell. Es gibt noch ein paar andere Seiten. Es gibt quasi auf der einen Seite dieses Energie und Machen und Tun voranbringen und dann zugleich aber auch in die Stille gehen und auch da quasi eine Gelassenheit finden. Also das sind die beiden Pole, die eigentlich zusammengehören.
Ja, es hat ja, der Lebensweg hat ja viel mit Lernen auch zu tun. All das, was wir uns heute angeguckt haben, ist ja am Ende, würde ich so sagen, ein Lernweg. Und wenn Sie eine Chance hatten, mit dem, was weiß ich, sagen wir mal, 25-jährigen Nikolaus Förster heute nochmal zu sprechen, was würden Sie ihm denn mit auf den Weg geben? Und vor allen Dingen auch, was würden Sie ihm verschweigen?
Verschweigen. Also ich würde ihn bekräftigen in dem, was auch meine Eltern mir immer mitgegeben haben, nämlich mach das, wo deine Leidenschaft ist. Ich meine, ich habe ja brotlose Kunst studiert damals, ne? Literatur, Kunst, Musikwissen, also ne, solche Sachen. Und das war aber, was ich halt wollte. Und ich bin dann bestärkt worden und ich würde das auch bei dem 25-jährigen Nikolaus Förster, auch allen anderen 25-Jährigen immer wieder sagen, guck, wo ist die Leidenschaft, was willst du wirklich und geh diesen Weg. Und zwar unabhängig davon, was genau rauskommt. Also quasi nicht eine Verzweckung von Dingen, dass es immer einen Zweck haben muss, um das, ne, ich mache das, damit das, sondern mach das, weil es in dem Moment richtig ist. Das ist, glaube ich, das so, was ich den Leuten sagen würde, mir auch. Verschweigen würde ich, glaube ich, all die Schmerzen, die dann auch auftreten können. Weil die Gefahr ist, wenn man diese Schmerzen, alles, was dann passiert, die ganzen Katastrophen des Lebens, alles, was so passiert, wenn man das sich zu stark vor Augen führt, dann ist die große Gefahr da, dass man den Mut verliert, diesen Weg zu gehen. Also dann muss man sagen, wir Menschen sind eben auch, haben Angst vor Angst. Ja? Und weil wir Angst vor Angst haben, kann es der Mut flöten gehen, wenn wir zu stark drauf starren. Deswegen starren wir auf das, was schief gehen kann, blende es lieber aus, um Energie zu haben für das, was deine tiefste Leidenschaft ist. Und dann wirst du übrigens auch in der Lage sein, mit diesen ganzen Katastrophen umzugehen, aber nicht umgekehrt. Deswegen, ich würde die Leute ermutigen, diesen Weg zu gehen und positiv nach vorne zu schauen.
Nikolaus Förster, vielen lieben Dank für das offene Gespräch und die Einsichten in Ihren spannenden Weg vom angestellten Manager zum wirkungsvollen Unternehmer.
Vielen Dank für die klugen Fragen.